Herzlich willkommen zu Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Ich bin Katharina Körber-Riesack.
Und ich bin Julia Berger.
Wir sind Rechtsanwältinnen bei der Körber-Riesack Rechtsanwalts GmbH und bieten in diesem Podcast Einblicke in aktuelle Themen und Fragestellungen des Arbeitsrechts. Fundiert, verständlich und auf Augenhöhe.
Dabei blicken wir über das Juristische hinaus, betrachten auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge.
Schön, dass Sie dabei sind. Willkommen zur 9. Folge von Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Julia, es ist soweit. Heute haben wir unsere erste Sommerfolge. Draußen steigen die Temperaturen. Im Arbeitsrecht ist ja auch die Hitzeschutzverordnung gerade ein heißes Thema in der Regierung. Ich glaube, da muss was kommen, weil da gibt es ja bislang nur freiwillige Regelungen für den Arbeitsplatz. Und das ist natürlich gerade dort, wo Arbeitgeber im Freien operieren, auf Baustellen oder anderes, ein besonders heißes Thema. Aber auch in unklimatisierten Büros ist es teilweise unangenehm. Also da, glaube ich, wird wahrscheinlich der Gesetzgeber dem Klimawandel hinterherarbeiten müssen. Bei uns geht es auch heiß her, obwohl wir Klimaanlage haben. Ja, Themen, die uns aktuell besonders beschäftigen. Wir haben ein paar spannende Fälle mitgebracht, Entscheidungen, die uns in letzter Zeit begegnet sind. Manche passen auch ganz gut zum Sommer, andere sind einfach so interessant. Hören Sie rein.
Ja, und zusätzlich haben wir heute ein paar Zuhörerfragen, die wir heute beantworten werden. Und außerdem freuen wir uns sehr, heute wieder eine großartige Gästin bei uns begrüßen zu dürfen, die ihre Expertise aus der Praxis mit uns teilt.
Ja, bei uns ist heute Friederike Machemer zu Gast. Friederike Machemer ist Partnerin der Beratergruppe Neuwald-Beck und begleitet Unternehmen und Führungskräfte in Veränderungsprozessen. Wir durften auch schon zusammenarbeiten im vergangenen Jahr im Rahmen einer Strategieklausur. Wir werden dann noch darüber reden, aber vor allem eben über deine Tätigkeit. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Julia, ich wollte dich fragen, wie geht's dir gerade? Ja. Wir nehmen auf am 30. Juni. Der Juni ist damit vorbei. Freust du dich darüber, oder?
Ja, eigentlich schon. Also naja, Juni war bei uns tatsächlich, ich finde, der stressigste Monat bisher. Das liegt aber auch daran, dass ein Kollege von uns jetzt im Prüfungsurlaub war, aber ab heute wieder da ist. Wir sind alle sehr glücklich. Ja, aber ansonsten alles in Ordnung. Wir haben sehr spannende Fälle gehabt in den letzten Monaten. Vor allem im Juni hat mich einer verfolgt, unter Anführungszeichen, den ich sehr skurril fand. Und das Lustige daran war, Katharina, ich weiß noch, wie du mir, also es geht um den Fall, vor einem Monat berichtet hast, hast mir am Abend geschrieben, weil du sowas auch noch nie hattest, na, dass da bei einer Mandantin, einer Mitarbeiterin, da ist ganz was Eigenartiges passiert und lass uns doch dazu sprechen. Dann haben wir nächsten Tag darüber gesprochen. Du hast mir allgemein erzählt, um was es geht. Da ging es um eine Mitarbeiterin, die in ihrer Privatwohnung einem anderen Kollegen, die waren Arbeitskollegen, deshalb auch der arbeitsrechtliche Zusammenhang, offenbar oder vermeintlich K.O.-Tropfen gegeben hat oder irgendwelche anderen Substanzen, der sich dann aus dem ersten Stock mit einem Kabel abgeseilt hat, um diese Wohnung zu verlassen. Und es war dann tatsächlich so, dass wir das wieder ein bisschen vergessen haben. Du hast dann auch beraten und 3 Wochen später bin ich mit diesem Fall befasst worden und ich habe dich davor noch angerufen, dass unsere Mandantin mich kontaktiert hat, dann war das tatsächlich derselbe Fall, den du mir damals berichtet hast und es ging dann darum, dass man sich entschieden hat und meines Erachtens zu Recht, dass man diese Mitarbeiterin entlässt und wir führen hier jetzt auch das Entlassungsanfechtungsverfahren, sie hat die Entlassung angefochten, was aber in diesem Zusammenhang relativ spannend ist, es war der Entlassungsgrund nach § 27.6 Angestelltengesetz neben der Vertrauensunwürdigkeit gegeben. Normalerweise ist es so, ein wichtiger Grund nach Ziffer 6 liegt dann vor, wenn ein Arbeitnehmer sich Tätigkeiten, Verletzungen der Sittlichkeiten oder erhebliche Ehrenverletzungen gegen Dienstgeber, deren Stellvertreter, deren Angehöriger oder gegen Mitbedienstete zu Schulden kommen lässt. Und in diesem Fall war es meines Erachtens tatsächlich eine Tätigkeit gegen einen Mitbediensteten. Wichtig bei diesem Entlassungsgrund ist vor allem der unmittelbare Zusammenhang zum Dienstverhältnis. Der ist aber meines Erachtens jedenfalls gegeben, weil eben der betroffene Kollege, der sich abgeseilt hat mit dem Kabel, Angst hatte, zur Arbeit zu kommen. Und da haben wir die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, weshalb da jedenfalls ein Zusammenhang gegeben ist. Aber das war sehr skurril, würde ich mal sagen.
Ich glaube, der hat sich ja sogar auch verletzt bei dieser Abseilung.
Er hat sich dann verletzt, war dann auch im Krankenhaus und so weiter. Also
ist aber bitte kein Arbeitsunfall. Also so weit geht der Zusammenhang mit der mit dem Arbeitsverhältnis auch nicht. Aber ja, das ist wirklich einmal wieder ein wie soll man sagen, Höhepunkt von Sachverhalten, die es bei uns ja auch immer wieder gibt. Also wir hoffen, dass allen Beteiligten gut geht und möchten das auch gar nicht der Lächerlichkeit preisgeben, aber man sieht einfach, wie arg es teilweise auch am Arbeitsplatz zugehen kann. Ja, für uns, wie soll man sagen, eine Abwechslung. Meistens ist es, du hast eh angesprochen, bei uns ja auch eher stressig, auch jetzt im Juni wieder, aber auch ganz generell, weil halt für Klienten oft sehr viel auch an dem dranhängt, was wir auf den Tisch bekommen, Geld, Reputation, Auseinandersetzungen zwischen Mitarbeitern, mit dem Betriebsrat etc. Das ist natürlich immer High Stake. Da fällt mir unser sehr spannendes Verfahren an, auf das wir auch sehr oft jetzt angesprochen werden, was mich sehr freut, weil es eben auch öffentlich aufgeschlagen ist. In dem Verfahren geht es um die Entlohnung von freigestellten Betriebsratsmitgliedern. Das Thema ist nämlich in der Praxis eigentlich recht komplex. Es ist so, um es ein bisschen einzuordnen, dass er bei einer bestimmten Größe eines Betriebes, also ab 150 ArbeitnehmerInnen, auf Antrag des Betriebsrats ein Betriebsratsmitglied unter Fortzahlung des Entgelts permanent dienstfreigestellt werden muss. Also der Betriebsrat beschließt das, teilt das dem Arbeitgeber mit und eben wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, der Mitarbeiter zahlt, dann muss der Arbeitgeber das auch einfach so akzeptieren, also der hat auch gar nichts mitzureden. Und jetzt ist eben das Entgelt vorzuzahlen und viele sind ja in der Praxis sehr lange auch freigestellt. Also es gibt ja durchaus sogenannte Betriebsratskarrieren, wo ich dann mal 10, 20 Jahre einfach als freigestellter Betriebsrat diese Aufgabe eben wahrnehme, ja, und da stellt sich dann eben oft die Frage nach der Höhe des Entgelts, weil man muss das verdienen nach dem Ausfallsprinzip, was man verdient hätte, wenn man gearbeitet hätte. So. Und das ist aber oft bei sehr langen quasi Dienstfreistellungen gar nicht mehr so einfach quasi zu berechnen oder eben auch zu kalkulieren, was hätte eigentlich die Person, hätte sie eine normale Karriere gemacht, weiter verdient. Ja, also es geht darum, die Arbeitgeber haben grundsätzlich die Aufgabe, sich so eine Art realistisches Bild zu machen, einer fiktiven Karriere. Ja, wie weit wäre die Person aufgestiegen? Hätte sie einfach nur kollektivvertragliche Erhöhungen mitgemacht oder hätte sich auch die Position verändert? Und das ist, wie gesagt, nicht immer so einfach. In unserem Fall war es aber so, dass es eine Besonderheit gab. Also da ging es nicht einfach nur um die Frage, wurde die Karriere richtig berechnet, sondern tatsächlich hat es hier irgendwann mal eine Vereinbarung gegeben, mit der also das Entgelt von 3 freigestellten Betriebsratsmitgliedern also drastisch erhöht wurde. Ich glaube, über 100% teilweise. Ja. Und da war dann lange strittig, ob und wie und was. Ja. Letztlich haben wir jetzt in einem von 2 parallelen Verfahren die Entscheidung bekommen, dass es ein zu hohes Entgelt war, deutlich überhöht. Ja. Es wurde die fiktive Karriere eben nachvollzogen und es war deutlich überhöht. Man muss ergänzend sagen, es ist eben nicht nur dieses fiktive Entgelt zu berechnen, sondern man muss auch darauf achten, dass Betriebsratsmitglieder weder schlechter gestellt werden dürfen durch die Betriebsratsmitgliedschaft oder durch die Freistellung, als sie gestellt werden, wären sie nicht freigestellt worden. Sie dürfen aber auch nicht besser gestellt werden. Das ist das sogenannte Privilegierungsverbot. Das alles dient dazu, quasi, dass die Belegschaft eine möglichst unbeeinflusste Arbeitnehmervertretung hat. Also die Belegschaft soll auch geschützt werden davor, dass Arbeitnehmervertreter beispielsweise durch überhöhte Entgelte ein bisschen gewogener werden dem Arbeitgeber, um es jetzt sehr diplomatisch auszudrücken. Und deswegen muss das wirklich exakt berechnet werden. Und hier war jetzt eben die Frage, es ist offensichtlich nicht exakt berechnet worden, es war offensichtlich deutlich zu viel. Darf ich das dann auch wieder zurückfordern? Also kann ich als Arbeitgeber dann auch sagen, ich möchte das Geld wieder zurückhaben oder muss ich es vielleicht sogar tun? Und unser Argument war, und der OGH ist dem im Wesentlichen gefolgt, dass natürlich das Privilegierungsverbot schon auch so eine Rückforderung mit impliziert. Weil wenn ich es nicht zurückfordern kann und der Betriebsrat kann das dann einfach behalten, dann habe ich eigentlich dieses Privilegierungsverbot relativ leicht umgangen.
Ne? Noch dazu, weil ich es ja bei Nicht-Betriebsratsmitgliedern auch zurückfordern kann, natürlich unter gewissen Voraussetzungen, wenn ich Arbeitnehmern irrtümlich beispielsweise zu viel Entgelt bezahle, kann ich es ja auch binnen einer gewissen Frist zurückfordern. Ja, und da war eben das Thema bei den Betriebsratsmitgliedern besonders, ob das auch geht. Und das wäre ja eigentlich ein kompletter Widerspruch meines Erachtens, wenn man es bei ihnen ausschließen würde.
Genau, und was du natürlich schon mit ansprichst, ist der gutgläubige Verbrauch. Also bei Arbeitnehmern sagt man ja immer, wenn es gutgläubig verbraucht ist, also wenn der Arbeitnehmer gar nicht wissen konnte oder musste, dass es zu viel ist, dann muss er es nicht mehr zurückzahlen. Und gibt es noch andere Voraussetzungen, dass er es auch für seinen Lebensunterhalt braucht und so weiter. War das hier auch ein Thema? Magst du dazu kurz was sagen?
Ja, der gutgläubige Verbrauch war auch hier natürlich ein Thema, ist von der Gegenseite eingewandt worden, hätte ich tatsächlich auch eingewandt. bei dem gutgläubigen Verbrauch muss man aber unterscheiden. Viele glauben, das Prüfbar rein auf Tatsachenebene ist aber nicht der Fall, weil der gutgläubige Verbrauch auch eine Rechtsfrage ist. Ja. In unserem Fall war es grundsätzlich so, dass man den gutgläubigen Verbrauch verneint hat. Aus welchen Gründen auch immer, die führen wir jetzt nicht hier in
der Die sind noch nicht öffentlich, die wollen wir jetzt noch nicht öffentlich machen.
Ja. Aber ja, das ist natürlich, also der gutgläubige Verbrauch ist natürlich vor allem bei der Frage der Rückforderbarkeit immer ein Thema.
Genau, wobei man natürlich gerade bei Betriebsratsmitgliedern da auch schon einen generell hohen Maßstab, finde ich, ansetzen kann, weil die ja die Arbeitsrechtsexperten im Betrieb sind und die ja am ehesten auch bemerken sollten, wenn es 100% überhöht ist.
Ja, ne? Und vor allem, wenn Betriebsratsmitglieder Einsicht in Lohnunterlagen von ArbeitnehmerInnen haben, also...
Eben, genau. Also da könnte man schon sagen, das ist ein recht strenger Maßstab. Ja. Also wir freuen uns auf jeden Fall mal vorläufig. Die Verfahren gehen noch weiter. Es ist noch nicht abgeschlossen, deswegen ist der Jubel noch nicht zu groß. Aber wir freuen uns schon, dass der OGH sich hier mal unserer generellen Ansicht der Rückforderbarkeit solcher Entgelte angeschlossen hat, weil dazu gab es bislang eben keine Rechtsprechung. Und ich bin schon auch ein bisschen stolz irgendwie, weil ich sagen muss, sowas passiert ja auch nicht jeden Tag in einer Anwaltskarriere, dass man erstens mal was Neues quasi beim OGH unterbringt und vor allem, weil dieses Verfahren ja auch wirklich sehr, sehr lange bislang schon gedauert hat. Ne? Du hast ja jetzt zuletzt auch in erster Instanz, also dort, wo die Arbeit, die echte gemacht wird, das verhandelt. Magst du vielleicht ein bisschen auch, weil man kann sich das oft ja gar nicht vorstellen, wie verhandelt man denn über so eine fiktive Karriere? Was wird denn da dann wirklich verhandelt eigentlich?
Ja, es ist so grundsätzlich vorhanden, wie du schon gesagt hast, sehr lange, vielleicht zu Beginn, man beginnt mit der vorbereitenden Tagsatzung, da passiert noch nicht sehr viel. Das heißt, man erörtert den Prozessstoff, führt Vergleichsgespräche und so weiter und dann geht's in die Sache, also ins Beweisverfahren. Und vor allem bei der fiktiven Karriere ist es so, dass man halt sehr, sehr viele Zeugen einvernimmt. Ja, sei es MitarbeiterInnen aus der HR, natürlich auch das Betriebsratsmitglied selbst, ja, das ja auch immer der Ansicht ist, dass eine sehr große Karriere vor sich gehabt hätte, wenn er nicht freigestelltes Betriebsratsmitglied gewesen wäre. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und dauert auch relativ lange, muss ich sagen. Und vor allem muss man sich das auch so vorstellen, es werden von beiden Seiten Zeugen beantragt. Ja, und ich glaube, bei uns waren es wirklich 15 bis 20 Zeugen, die gesamt für das gesamte Verfahren beantragt wurden. Das dauert dann auch sehr lange und vor allem, wenn es dann auch wieder in die Instanz zurückgeht, also soweit kann man, glaube ich, gehen, dass man sagen, wir waren schon in der Instanz, jetzt sind wir wieder beim Erstgericht. Das heißt, es beginnt jetzt grundsätzlich wieder ein bisschen von vorne und das ist
in einem Verfahren.
Ja. Das heißt, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und vor allem auf Arbeitnehmerseite ist ja auch das Thema Zinsen dann ein wesentliches Thema, weil die ja laufen seit Klageeinbringung.
Genau, die arbeitsrechtlichen Zinsen, die relativ hoch sind. Ne? Und also ich glaube, die haben sich jetzt übers Verfahren, ich glaube mit 9% oder sowas haben wir es gehabt. Also weil beim arbeitsrechtlichen Verfahren geht es immer um den Zeitpunkt der Klageeinbringung und dann ist das quasi fixiert. 9% bei anno ist nicht wenig, muss man sagen. Ne? Also wenn es um größere Summen geht, das heißt das Risiko, wenn ich dann wirklich zurückzahlen muss auf Betriebsratsseite, ist ordentlich verzinst. Ja, das muss einfach jede Seite dann für sich bewerten, wie sehr sie eben an den Sieg in der Sache glaubt, ja, oder ob man dann vielleicht zwischendurch auch mal die Notbremse zieht. Hier ist es nicht passiert und deswegen sind wir eben bis zum OGH gekommen und es geht noch weiter.
HörerInnenfragen.
Ich freue mich, dass wir heute eine neue Kategorie im Podcast ausprobieren. Sie fragen, wir antworten. Wir haben ja einen Appell gestartet, man möge uns Fragen schicken und ein paar haben uns erreicht. Und wir haben jetzt hier eine Schale mit Fragen liegen und ziehen einfach mal. Julia, gib mir mal die Schale.
Ich gebe dir die Schale, du ziehst für mich jetzt mal eine Frage. Genau. Ich bin gespannt.
Schauen wir mal. Ja. Mein Arbeitnehmer arbeitet an vielen Tagen 15 Stunden. Ich habe ihn schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht, sich an die Höchstgrenzen zu halten. Was kann ich machen? An sich ist er ein guter Arbeitnehmer, aber ich mag auch keine Strafe bekommen als Arbeitgeber.
Ja, beginnen wir vielleicht von vorne. Also die Tageshöchstarbeitszeit darf grundsätzlich 12 Stunden und die Wochenarbeitszeit 60 Stunden nicht überschreiten. Achtung, da gibt es natürlich Ausnahmen. Wenn jetzt beispielsweise ein Arbeitnehmer und dahingehend verstehe ich die Frage, dass er jeden Tag 15 Stunden gearbeitet hat, der Arbeitgeber hat immer gesagt, bitte, ich muss mich an die Höchstarbeitszeitgrenzen halten, weil ja der Arbeitgeber dafür verwaltungsstrafrechtlich sanktioniert werden kann. Und ich nehme an, der Arbeitnehmer hat das einfach ignoriert oder nicht gemacht. Und das ist meines Erachtens ein klarer Entlassungsgrund. Natürlich überlegt man da zweimal, vor allem wenn es ein guter Arbeitnehmer ist, ob man hier wirklich erstens einmal eine Entlassung ausspricht oder ob man den Weg geht, dass man ihn nochmal schriftlich verwarnt, also offiziell eine Verwarnung ausspricht und sagt beim nächsten Mal dann arbeitsrechtliche Konsequenzen. Und das würde ich tatsächlich auch in diesem Fall so machen, wenn der Arbeitnehmer sonst immer gut arbeitet, man zufrieden ist und man auf ihn eigentlich nicht verzichten möchte im Unternehmen, dass man sagt, gut, wir probieren es mal über den Weg der Verwarnung und dann schaut man sich das weiter an. Wobei, wenn sich das Verhalten nicht ändert, muss man schon sagen, dass hier wohl eine Kündigung oder auch Entlassung wohl man nicht drum herum kommt, weil man möchte ja als Arbeitgeber auch keine Strafen riskieren.
Ja, ich meine, man muss es sich wahrscheinlich zusätzlich auch arbeitsorganisatorisch anschauen, wie das überhaupt sein kann. Also ist das jemand, der in Gleitzeit oder wie auch immer, weil man kann natürlich auch schauen, ist das überhaupt sinnhafte Arbeitsleistung und wenn man die Anordnung erbringt, dann nimmt man die Arbeitsleistung nicht entgegen. Aber das sind dann eigene Diskussionen, darüber kann man einen eigenen Arbeitszeit-Podcast machen.
Gut, dann ziehe ich jetzt für dich eine Frage. Also, ich habe einen All-In-Vertrag, bekomme also jeden Monat dasselbe Gehalt, egal wie viel oder wie lange ich arbeite. Heißt das, ich darf auch mal eine Stunde später kommen?
Ja, nachvollziehbare Frage. Was ist eigentlich ein All-In-Vertrag? Also beim All-In-Vertrag geht es einmal grundsätzlich um die Vergütung und noch gar nicht so sehr um die Arbeitszeit, aber es wird natürlich ein bisschen miteinander vermischt, das Thema. Grundsätzlich heißt ein All-In-Vertrag, dass ich Überstunden oder Mehrleistungen gegenüber meinem Fixgehalt nicht extra abgegolten bekomme, sondern die sind mit einer Überzahlung, meistens über das kollektivvertragliche Mindestgehalt, mit abgegolten. Das heißt, wenn ich keine Überstunden mache, bekomme ich mehr, aber wenn ich welche mache, bekomme ich nicht mehr. Also ich bekomme immer denselben Betrag. Da gibt es dann eben auch quasi Grenzen. Also insgesamt müssen trotzdem alle geleisteten Stunden, meistens im Betrachtungszeitraum von einem Jahr, mit abgegolten sein. Also da gibt es dann die sogenannte Deckungsprüfung, wo das dann überprüft wird nachher. Aber grundsätzlich heißt das einfach mal nur, wir zahlen Überstunden oder Mehrleistungen nicht extra aus, sondern wir regeln das pauschal. Das ist eine zulässige Art der Vereinbarung, hat aber nichts damit zu tun, wie viel Arbeitszeit ich schulde. Das ergibt sich dann aus den arbeitszeitrechtlichen Regelungen, die es gibt. Also ob es da vielleicht eine Gleitzeitregelung gibt oder eben einen ganz normalen Dienstplan. Und an die muss ich mich halten. Das heißt, das, was vereinbart ist als meine Arbeitszeit, das muss ich einhalten. Ich kann nicht einfach was davon abzwacken, weil ich sage, na, Überstunden kriege ich auch nicht extra, dann kann ich auch mal nach unten quasi angleichen. Also das würde ich nicht raten aus Arbeitnehmersicht, sondern immer schauen, dass man seine eigenen Arbeitszeiten einhält. Und quasi dann, wenn zum Beispiel Gleitzeit vereinbart ist, dann kann man vielleicht auch mal eine Stunde später kommen. Es richtet sich aber nach den Bedingungen der Gleitzeit und hat nichts direkt mit der All-In-Vereinbarung zu tun.
Ja, spannende Frage. Das kann man öfters machen, noch dazu, weil wir eh noch so eine volle Schale haben. Aber schließen wir mal den ersten Teil ab, weil wir haben ja einen spannenden Gast und ich freue mich schon sehr auf unser Interview.
Gastinterview.
Ja, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du bei unserem Podcast mitmachst. Magst du kurz erzählen, was du beruflich machst und wie du dazu gekommen bist?
Ja, sehr gerne. Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und habe auch gerade schon sehr, sehr gespannt zugehört, welche Fragen so in der arbeitsrechtlichen Schale sich so befinden. Aber ja, ich mache etwas ganz anderes. Ich mache systemische Organisations-Unternehmensberatung. Der Organisationsbegriff ist einer, den wir sehr gern verwenden. Die Unternehmen selber bezeichnen sich meistens als Unternehmen und sind es auch. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Das ist interessant über einen kleinen Umweg. Ich habe viel und lange studiert, Wirtschaftswissenschaften, Philosophie, Kulturreflexion. Also es waren tolle, perspektivenreiche Fächer dabei. Und ich habe mich schon im Studium beschäftigt mit Systemtheorie und systemischem Arbeiten. Das heißt, da gab es so ein bisschen die Wurzeln und das fand ich sehr spannend, weil das ein bestimmter Blick eben auf Organisationen ist, den man sehr gut nutzen kann in der Organisationsberatung. Das habe ich nach dem Studium ein bisschen liegen lassen. Da bin ich erstmal in die Strategieberatung gegangen und habe sehr klassisch, fachlich, inhaltlich, operativ beraten und einfach ein bisschen Handwerkszeug gelernt, was gut getan hat, weil ich auch so gute Einblicke in große große Organisationen, große Konzerne hatte und es einfach viel zu lernen gibt, da gerade wenn man direkt von der Uni kommt. Und habe dann aber mit der Zeit gemerkt, ah ja, also Fachberatung hat seine Berechtigung. Für mich ist aber ein bisschen anderer Blick ganz spannend, ist nämlich das Systemische. Und systemisch auf Organisationen schauen heißt immer auch, sich eigentlich rauszuhalten aus den Inhalten und eher auf den Blick auf den Prozess zu richten. Und wir gehe jetzt nicht in die theoretischen Grundlagen rein. Ich glaube, das ist ein bisschen zu wild und ein bisschen zu heftig für so eine Sommerfolge. Aber ja, im Grunde geht es um Kommunikation und auch um Muster in Organisationen. Und besonders spannend und relevant wird das, wenn Organisationen sich verändern wollen. Wenn es in irgendeiner Form ruckelt, wenn es Veränderung braucht. Und das kann ein vermeintlich negativer Anlass sein, weil irgendwie es gibt einen Druck, es gibt ein Veränderungsanliegen. Es kann aber auch positiv, also auch Strategie. Wir haben ja auch uns kennengelernt über Strategiefragen. Also auch Strategiefragen beinhalten durchaus Veränderungen und auch da kann man systemisch rangehen. Das heißt, die Bandbreite ist sehr, sehr groß. Wir haben auch viel zu tun. Ich habe auch in meiner Arbeit viel zu tun mit Führung und der Arbeit mit Führungskräften. Weil das alles Fragen sind, die sich ja in Organisationen stellen, wenn es komplex wird, wenn es um schwierige Fragen geht, an denen Veränderung dranhängt oder auch Entwicklung dranhängt. Also das ist so das Themenfeld. Und systemisch bedeutet eben Prozess begleiten und nicht fachlich beraten. Also es ist eine ganz wichtige Unterscheidung.
Ja, also man könnte sich halt fragen, was hat das jetzt mit unserem Arbeitsrechts-Podcast zu tun? Aber ich habe da natürlich schon eine sehr, sehr konkrete Überlegung dazu auch, weil einerseits aus der eigenen Erfahrung, aber vor allem eben auch, wenn wir Unternehmen beraten, ist es für uns oft sehr, sehr schwierig zu verstehen am Anfang, wie ein Unternehmen so organisiert ist und wie man da zu Entscheidungen kommt. Also natürlich gibt es Entscheidungsansprechpartner manchmal in der HR, wo wir sagen, wir haben mit denen zu tun, die haben ein Pouvoir. Aber sobald es komplexer wird, ich sag mal, wenn es um Compliance-Untersuchungen geht oder eben wirklich um komplexere Fragen, wo mehrere Abteilungen dann mit eingebunden werden, weil es um Geschäftsführer geht oder um Diversity-Fragen oder was auch immer, da ist für uns dann oft wirklich von außen sehr schwer zu verstehen, wer über was entscheidet. Und also wir haben auch manchmal Meetings, meistens virtuelle Meetings, wo dann Leute das, also wo wir dann oft den Teilnehmerinnenkreis vorher gar nicht genau kennen und dann sitzen wir in dem Meeting und dann merken wir, okay, die erste Viertelstunde des Meetings ist, dass mal intern drüber geredet wird, was machen wir hier, wer ist hier zuständig, wer leitet das? Ja? Und ich finde, das ist schon spannend, auch in unserer Beratung, wie unterschiedlich Unternehmen eigentlich aufgebaut sind und wie viel Unklarheit da oft im System ist, wer für was eigentlich zuständig ist. Heißt, ist das deine Wahrnehmung?
Absolut. Und auch das Stichwort Entscheidungen ist ein ganz, ganz relevantes, denn es gibt natürlich die Formalstruktur. Das ist auch, was man als Berater, Beraterin als erstes hingelegt bekommt. Sagt, ja, hier, das ist unser Organigramm, so funktioniert das. Und es funktioniert nie so. Es ist immer anders. Also es ist gut, es zu kennen. Und auch ein Organigramm ist etwas, das natürlich wichtig ist für eine Organisation. Ich kann mir vorstellen, dass das im rechtlichen Kontext auch nochmal eine ganz entscheidende Rolle spielt, weil da gibt es ja dann auch die rechtlich verankerten Entscheidungsverantwortungen. Faktisch ist es aber ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Ebenen und Faktoren. Und wenn wir in so Beratungsprozesse reingehen, führen wir auch erstmal Gespräche. Also wir machen auch erstmal eine Analyse und wir nutzen dafür systemische Fragen. Das sind oft auch Fragen so ein bisschen um die Ecke, um genau eben auch an solche Themen ganz gut ranzukommen und auch besser zu verstehen, naja, also wie sind denn auch zum Beispiel Macht ist auch im Hinblick auf Entscheidungen natürlich eine ganz, ganz wichtige Komponente, die immer eine Rolle spielt. Oft ein Tabuthema, weil irgendwie redet man da nicht so drüber und gleichzeitig in Organisationen ganz normales und auch relevantes Thema. Und ja, Entscheidungsklarheit ist offensichtlich etwas, was uns verbindet, weil das brauchen wir auch für unseren Job und ihr wahrscheinlich auch. Und da muss man aber erstmal hinkommen, um eben zu verstehen, wo und wie wird denn hier entschieden. Uns begegnet das schon oft im Angebotsprozess. Wenn wir Angebote schreiben, dann meldet sich irgendjemand und möchte, dass wir einen Prozess entwerfen, wie das denn laufen soll. Und wir räumen uns dann langsam ran und müssen erstmal rausfinden, ja, das ist die Anfrage, aber wer entscheidet das? Und das auch das ist schon das ist schon die erste Spur, auch wo und wie so ein Projekt aufgehängt ist. Ja, da gewinnen wir schon erste Erkenntnisse.
Ja, da kann man jetzt in zweifacher Hinsicht anknüpfen. Das Thema Macht, Julia, wir haben einen Prozess, nicht nur einen, aber in einem ist es mir jetzt, der ist uns, glaube ich, beiden gerade eingefallen, wo ja auch oft eigentlich wir auf die formalen Strukturen hinweisen und die Gegenseite, also die Arbeitnehmerin, immer sehr auf die tatsächlichen Machtverhältnisse, oder? Das ist etwas, was uns auch oft begegnet. Wenn das im Unklaren ist, dann hat man auch im Gerichtsprozess Probleme. Aber wenn du sagst, Angebotsprozess, was ist denn überhaupt so der typische Anlass, dass das Unternehmen zu euch kommen?
Also tatsächlich kommen sie oft, wenn sie schon mittendrin stecken, was auch immer das Thema ist. Veränderungen, habe ich eingangs schon gesagt, sind häufige Anlässe. Ne? Also ich habe zum Beispiel gerade ein Thema, einen Fall, da geht es darum, dass eine bisher dezentral organisierte Kommunikationsabteilung, Kommunikationsstruktur zentralisiert werden soll. Und genau das ist eine Frage, was ist eigentlich der Anlass? Also die kommen zu uns mit der Frage gekommen, naja, also irgendwie, das haben wir vor, das ist unsere Strategie und es ruckelt aber, weil die wollen nicht. Das ist ein Anlass. Das ist ein typischer Anlass. Es soll etwas sein, es gibt auch gute Gründe dafür und dann gibt es aber Schwierigkeiten unterwegs, weil diese Lösung, die sich jemand ausgedacht hat und die sich gut darstellt auf dem Papier oder im Kopf oder im Gespräch, nicht von allen gut gefunden wird. Das ist ein typischer Anlass. Und es gibt aber eben Unterarten, alles, also viele Varianten. Das ist jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel. Aber ich hatte auch schon gesagt, so die Frage nach Neuausrichtung, Strategie, auch manchmal getrieben durch einen großen Druck. Auch das sind Anlässe. Und das bringt mich so ein bisschen zum Thema auch, wann ist es denn auch sinnvoll, in so einen Prozess auch einzusteigen? Und da sagen wir immer, und das versuchen wir auch im Gespräch rauszuarbeiten, und ich habe da viele schon sehr spannende Gespräche geführt, wie sehr will man es wirklich? Ne? Das ist jeder, der anfragt, sagt natürlich, man will es wirklich. Das heißt, auch da muss man um die Ecke kommen, um dieses, wollen die eigentlich wirklich sich bewegen, herauszuarbeiten und herauszufinden. Und da ist einfach, je höher die Relevanz ist, also je höher auch der Druck ist, warum eine Veränderung, wie auch immer sie geartet ist, stattfinden muss, desto wahrscheinlicher ist auch, dass sich etwas tut. Das heißt, so Schönwetterveränderungen bleiben auch oft sehr oberflächlich und werden dann relevant, wenn sie nicht funktionieren und dann die Folgen überhaupt erst auftauchen. Also das heißt, eigentlich ist es gut, wenn es einen Anlass gibt, der wirklich relevant ist und wo es auch einen gewissen Schmerz gibt. Das soll jetzt nicht zu negativ klingen. Ich weiß, wir sind in der Sommerfolge. aber ja, also wenn es irgendwie so sehr im System ruckelt, dass ich etwas tun muss.
Mhm. Also auch das erinnert mich, ich glaube, es gibt wirklich sehr viele Parallelen auch zu unserer Beratung, weil ich habe oft den Eindruck, wenn intern entweder ist eben, wie du sagst, sperrt oder wenn auch niemand so richtig die Verantwortung übernehmen will. Das ist vielleicht bei uns noch so ein bisschen stärker ausgeprägt, weil man aufs Juristische kann man es immer sehr schön schieben. Aber ich kenne es auch aus der Beratung, wenn wir dann mit juristischen Argumenten kommen sollen und auch so ein bisschen instrumentalisiert werden sollen, um intern Überzeugung für etwas zu schaffen, dann weiß man auch schon so, pff, das wird schwierig. Ne? Also da will eine Organisation sich jetzt eigentlich extern sagen lassen, was sie tun soll, weil sie sich intern nicht einig wird. Also das begegnet uns schon relativ häufig, empfinde ich eigentlich immer als eher mühsam und unbefriedigend, weil meistens wird man dann irgendwann auch wieder entlassen quasi aus dem Prozess und hört dann vielleicht nie wieder was davon und hat irgendwie so das Gefühl, so wirklich was erreicht habe ich da jetzt auch nicht. Kannst du das nachvollziehen oder?
Absolut, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist auch oft dieses Verantwortung rumschieben oder diese Verantwortung nicht ganz klar einnehmen aus Unsicherheit oder aus anderen guten Gründen. Also meist gibt es gute Gründe auch dafür. Und wenn man es schon schafft, diese Gründe aufzuspüren und sich darüber zu unterhalten, dann ist man schon einen Schritt weiter. Also das ist ganz gut. Wir haben jetzt zum Beispiel in dem Fall, den ich jetzt eingangs schon kurz beschrieben hatte mit dem Kommunikationsteam, da haben wir auch Hypothesen anfangs mal gebildet, woran liegt es eigentlich, dass der Widerstand gerade so groß ist. Also der Widerstand ist normal, es ist in Veränderung jetzt nichts Ungewöhnliches, damit kann man auch arbeiten. Es ist eher komisch, wenn es keinen gibt. Jetzt war aber die Frage, okay, was genau steckt denn dahinter? Und eine Hypothese, die wir dann aufgestellt haben, war ja, der Rahmen ist noch nicht ganz klar. Also es ist klar, es soll sich etwas verändern, es ist klar, es wird sich etwas verändern. Aber so ganz genau was, zum Beispiel, wer wird mein nächster Vorgesetzter? Super klare, einfache, relevante Frage, war nicht klar beantwortet. Und wir haben jetzt mehrere Runden gedreht und daran gearbeitet, dass die Geschäftsführerin sich wirklich hinstellt und sagt, ihr bekommt einen neuen Chef. So, und das hat total viel aufgemacht. Und davor ging mehrere Runden lang gar nichts weiter. Und als das dann mal auf dem Tisch lag, war es zwar nicht schön für alle Beteiligten, aber es war möglich, sich dann auch mit dem Neuen überhaupt mal auseinanderzusetzen. Und davor war es eher ein Rumoren und viele verschiedene Argumente bringen, die mal mehr, mal weniger weit von dem Thema entfernt sind. Und da war es dann eben auch so einfach dieser eine Moment, wo jemand die Verantwortung übernommen hat und gesagt, so, diese Entscheidung, das ist der Rahmen, der ist schon gesetzt und dafür habe ich auch als Geschäftsführerin die Verantwortung und in Zukunft wird diese Frau die Verantwortung für euch als Chefin übernehmen, auch disziplinarisch, hat einen Riesenunterschied gemacht. Und ich glaube, da sieht man das Thema ganz gut, dass wenn es vorher so schwammig bleibt und versucht wird, viel offen zu halten und eben mit diesen Verantwortungen auch sich nicht festzulegen, dann kommt man nicht weiter.
Das heißt, du meinst, eine klare Kommunikation auf Führungsebene ist einfach essentiell in so einem Prozess, weil ja unsere oder viele von unseren Zuhörerinnen selbst in Führungspositionen sind. Was bedeutet für dich gute Führung?
Gute Führung, auch eine sehr spannende Frage. Ein großes Feld, weites Feld, aber damit eine Führungskraft das ganze Spektrum auch leisten kann. Führungskraft ist ja eben oft nicht in Anführungsstrichen nur Führungskraft, sondern auch Fachexpertin. Ja, also es gibt so viel, und Manager. Es gibt so viele verschiedene Dinge zu tun als Führungskraft. Das wird schnell vermischt. Das wird schnell vermischt. Und ich glaube, es ist essentiell, als Führungskraft sich gut klar zu machen und rauszuarbeiten, was tue ich eigentlich alles und wie unterscheiden sich die Dinge auch und was für Ebenen sind da.
Das heißt, unterschiedliche Rollenzuteilungen innerhalb der Struktur.
Ganz genau, ganz genau. Das ist die eine Seite und darüber haben wir ja auch schon viel gebrütet und gearbeitet. Kommen wir vielleicht noch später zu. Genau, aber die andere Seite ist auch stabile und gute Beziehungen. Ich habe mich gerade beschäftigt, mich auch schon wieder, wie kann man es eigentlich systematisch und auch ja dranbleibend gestalten, dass man die Beziehungen zu den eigenen Mitarbeitenden so gut gestaltet, dass das Vertrauen so safe ist, dass eben auch schwierige Entscheidungen, schwierige Gespräche, schwierige Feedbacks entwicklungsförderlich stattfinden können und nicht die Beziehung zerstören. Weil das sind häufig auch Gründe, warum es nicht so gut läuft. Ne? Also warum die Führung eigentlich ja in Schwierigkeiten gerät, weil vermieden wird, weil ja Gespräche, die geführt werden müssten, nicht geführt werden, hinausgezögert werden, nicht in der Klarheit geführt werden. Also all das sind Themen, die beschäftigen neben den Rollen. Also es gibt sozusagen diese mehreren Aspekte und es gilt einfach sehr viel unter einen Hut zu bringen. Und je bewusster ich als Führungskraft das tue und auch mir klar mache, welche Ebenen da alle eine Rolle spielen, ich glaube, desto besser kann ich das auch spielen.
Ja, und weil du angesprochen hast, dass wir auch eine gemeinsame Erfahrung haben. Ja. Wir sind ja in den Genuss gekommen, dass wir vor circa, ich glaube, 1,5 Jahren war es, im März, ich weiß, es war März, weil es war ziemlich kalt, mit dir gemeinsam gearbeitet haben. Und wir haben das also super umgesetzt. Also uns hat das extrem viel gebracht. Wir haben ja eine gemeinsame Strategie entwickelt, vor allem auch, wie wir die Rollenaufteilung intern gestalten. Und wir haben davon sehr viel mitgenommen. Wir arbeiten nach wie vor sehr viel dran. Wir haben immer wieder Updates und Sitzungen, wo wir die Rollen wieder genauer definieren, damit das auch für alle klar ist. Und also für uns funktioniert das wahnsinnig gut, oder Katharina?
Ja, also ich glaube, dass wir in unserer Branche vielleicht ein bisschen vorne dran sind, was so Rollenentwicklung betrifft, vor allem für eine Kanzlei, die gerade mal 20 Mitarbeitende hat. Aber das ist eben genau die Größe nach meiner Wahrnehmung. in der irgendwie was passieren muss, weil sonst, also ich allein kann nicht alles machen, ja, bin auch ein Mensch nur und ich glaube, das war auch so ein bisschen mein, bin glaube ich damals aufgeschlagen bei dir, also ich kann nicht mehr, es ist zu viel und habe dann eigentlich durch diese Arbeit und auch durch die Ideen, die du uns gebracht hast, wirklich sehr viel Hoffnung quasi für mich wieder entwickelt zu schnaufen und bin auch wirklich sehr begeistert irgendwie, dass das so gut funktioniert hat. Vielleicht daran anschließend die Frage, also ist Dienstleistung eine Branche, die ja auch beratet, so wie wir Dienstleister, oder sind die nicht so im Fokus?
Absolut. Wir sind da sehr offen und ich habe tatsächlich auch in meiner eigenen Beratungspraxis schon total viele unterschiedliche Arten von Organisationen beraten. Dienstleister sind natürlich dabei. Das ist eine Organisation nicht wie jede andere, sondern etwas anders, eine spezielle Form und gleichzeitig mit Fragen, die auch andere natürlich umtreiben und die Antworten sind vielleicht ein bisschen anders zugeschnitten, aber an sich nur weil man Dienst leistet, ändert das ja nichts daran, dass man sich als Organisation gut aufstellen muss und auch da Prozesse, Strukturen so designen muss und gestalten muss, dass es ja sehr funktional auch ist und Leichtigkeit reinbringt.
Genau, also der größte Unterschied, den ich eigentlich wahrnehme zwischen uns als Dienstleistungsorganisation und den Unternehmen, die wir beraten, die keine Dienstleister sind, dass dort einfach, glaube ich, viel mehr Zeit in die Administration geht, also in die Abstimmungsprozesse, die internen, weil die Organisationen einfach viel, viel größer sind. Also wenn ich vom Oberabteilungsleiter über den und so weiter, also der ganze Abstimmungsbedarf, der dort da ist, das geht bei uns einfach noch sehr viel schneller und deswegen, glaube ich, müssen wir da oder können uns da leaner aufstellen. Aber macht Größe einen Unterschied in den Organisationen?
Ja und nein. Denn das ist tatsächlich auch was, woran große Organisationen natürlich auch sehr gewillt sind zu arbeiten, weil die wissen das. Die wissen das, dass sie langsam sind durch ihre hierarchischen Strukturen und wissen natürlich auch, dass das ist etwas, das im Zweifelsfall bremst. Und gleichzeitig haben sie den Vorteil, dass oft mehr Formalstruktur da ist und mehr auch schon geregelt ist. Also es ist sozusagen irgendwie ein Vor- und Nachteil. Kleine Organisationen haben oft so eine sehr große Hands-on-Mentalität und machen alles irgendwie und es funktioniert. Und wenn sie dann wachsen, kommt nämlich genau das Thema, dass man sich dann irgendwann vor der Situation sieht, oh, irgendwie jetzt passt die Jacke nicht mehr. Jetzt müssen wir irgendwie ran. Und ist es dann nämlich gar nicht so, liegt dann gar nicht so sehr auf der Hand, wie genau eigentlich. Und da sind die großen Organisationen vermeintlich im Vorteil, einfach weil sie schon Struktur und Prozesse haben und weil vieles ein bisschen expliziter ist. Was aber nicht heißt, dass nicht von beiden Seiten eigentlich der Bedarf da ist, schnell und handlungsfähig und entscheidungsfähig zu sein. Und das kann man im kleinen und im großen Kontext gleichermaßen. Also ich habe auch schon selbst organisierte Teams in großen hierarchischen Organisationen aufgebaut, weil die genau das gewollt haben. Die wollten Teams, die entscheidungsfähig sind, wo die Experten, Expertinnen drin sind, die dann auch die Verantwortung für ihr jeweiliges Feld schnell und unbürokratisch übernehmen können. Und das ist ganz spannend. Das geht nämlich. Man muss dann nur gut auf die Schnittstellen schauen. Also das, was in der kleinen Organisation als ganz gut möglich ist, kann man gut aufstellen, ist in der großen Organisation ein bisschen anders, weil man es einbetten muss. Das ist aber etwas, was geht und wo der Bedarf durchaus da ist. In dieser ganzen agilen Entwicklung, die in den letzten Jahren natürlich stattgefunden hat, war das ein Riesenthema.
Kannst du vielleicht da mal, weil das ist etwas, wo ich mir immer denke, jeder kennt dieses Stichwort agile Entwicklung. Kannst du uns in 3 Sätzen erklären, was das heißt? Weil ich finde, man kommt sich immer ein bisschen doof vor, wenn man danach fragt. Aber eigentlich glaube ich, dass vielen nicht so ganz klar ist, was ist agile Entwicklung?
Es ist genau richtig, danach zu fragen, weil es ist ein extrem breites Feld. Das ist ein extrem breites Feld und das, was die Nachfragenden sich und auch die anfragenden Organisationen sich darunter vorstellen, ist auch immer sehr unterschiedlich. Nur alle wollen schneller werden. Und ich glaube, dieses schneller werden ist auch Teil dessen, warum der Begriff jetzt gerade oder inzwischen fast verbrannt ist, weil das mit dem schneller werden nicht klappt.
So agil sein heißt eigentlich übersetzt schneller werden und hat aber irgendwie nicht funktioniert.
Genau,
oder?
Nein, es ist ein Missverständnis. Also agil und schneller werden, es ist so ein oft ist es ein Missverständnis. Das ist, was alle wollen und gleichzeitig wird es nicht auf Anhieb schneller, sondern es geht in der Ursprungsidee darum, es kommt aus dem Softwarebereich, es gab das agile Manifest, die wollten sich so aufstellen, dass sie Software möglichst kundengerecht und möglichst anpassungsfähig entwickeln, iterativ. Also im Agilen steckt wahnsinnig viel Iteratives drin. Das heißt, wenn ich fähig bin als Organisation, mich iterativ aufzustellen, habe ich immer den Vorteil, dass ich nicht irgendwie lange Planungswege habe und am Ende ein Mist rauskommt, sondern dass ich...
Vielleicht auch für alle, ja. Iterativ ist was?
Oh, iterativ. Iterativ heißt, ich mache kleine Schleifen, ich drehe kleine Zyklen und probiere was aus. Mhm. Was auch immer dann neu anders sein soll, ob es am Produkt ist oder am Prozess, kann ganz unterschiedlich sein, aber ich mache einen schnellen Zyklus und guck mal, was sind so die ersten Adaptionen, das erste, was ich anpassen kann, probiere es aus und verbessere dann Schritt für Schritt. Klassischerweise hat man das oft anders gemacht. Man hat eben lange Prozesse geplant, man hat alle Hierarchieebenen eingebunden und am Ende hat man ein fertiges Produkt und der Kunde war nicht zufrieden oder es war falsch oder es hat nicht funktioniert oder. Und dem gegenüber steht eben agil. Das wollen aus guten Gründen viele Unternehmen für sich nutzen. Und dann kam irgendwie dieses Schnellerwerden dazu. Bloß mit Schnellerwerden hat das vor allen Dingen dann, wenn man sich umstellen möchte, nichts zu tun. Weil dann bedeutet es nämlich grundlegend erstens an Haltung was zu ändern. An Haltung arbeiten ist sinnvoll, aber aufwendig, zeitaufwendig. Aber eben auch an Strukturen, Prozessen, Verantwortlichkeiten, Klärung von Verantwortlichkeiten zu arbeiten. Und all das macht Organisationen in der Umstellung erstmal eher langsam. Das heißt, das, was die Organisationen sich versprochen haben an vielen Stellen, ist nicht oder nicht so schnell eingetreten. Und deswegen ist es gerade uncool, agil noch zu sagen.
Aber eigentlich heißt es die Kundensicht, also die Kundenzufriedenheit,
ja,
mit, also dass die im Vordergrund steht gegenüber, oh, ich habe alle meine internen Prozesse eingehalten,
richtig,
das habe ich jetzt gut gemacht, nur der Kunde findet es schlecht.
Nur der Kunde findet es schlecht und dann hat man langfristig ein Problem. Also okay. Genau. Also darum geht's und gleichzeitig, also nur weil ich jetzt gesagt habe, uncool, es steckt total viel, ich finde es cool, nach wie vor. Man kann es nennen, wie man will, es steckt viel Gutes drin, was wir auch in der systemischen Arbeit nutzen, nämlich iterativ. Zum Glück haben wir es gerade erklärt.
Ja.
Ist auch etwas, wie wir arbeiten, wie wir Prozesse gestalten und wie ihr ja auch gearbeitet habt, indem ihr habt ja auch erstmal ausprobiert mit den Rollen und am Ende noch und dann im nächsten Schritt nochmal weiter zugeschnitten. Also all das und das ist iterativ und deswegen ist auch agil, so ein breites Feld. Und die meisten, die fragen, was ist denn das eigentlich, kommen sich blöd vor und es ist kein Grund, sich blöd vorzukommen, weil alle was Unterschiedliches drunter verstehen. Und es gibt nicht das eine. Und wir fragen auch immer sehr, sehr genau nach, wo drückt denn der Schuh? Was genau wollt ihr eigentlich, wenn eine Organisation kommt und fragt, können wir uns agil aufstellen?
Eine vielleicht persönliche, also beruflich persönliche Frage zum Abschluss. Hast du irgendwas zuletzt erlebt oder irgendeine Erfahrung gemacht mit einem Kunden oder so, wo du sagst, das hat dich nochmal zum Nachdenken gebracht oder das ist irgendwie was ein Aha-Moment war für dich?
Also ein Aha-Moment und deswegen, ich freue mich wirklich über die Einladung auch heute hier, war tatsächlich auch, als ich mit euch gearbeitet habe, weil soll keine Schmeichelei sein, aber ein Prinzip, was wir in der systemischen Arbeit auch sehr gerne nutzen, was aber nicht immer aufgeht, ist, wir arbeiten sehr gerne minimalinvasiv. Das heißt, man kennt das aus dem medizinischen Bereich, da gibt es ein kleines Loch und da wird im Bauch operiert durch dieses kleine Loch. Und das heißt auch, viele Leute stellen sich unter Beratung vor, na, da kommen dann die Berater mit ihren Koffern und setzen sich erstmal richtig lange ins Unternehmen und dann bleiben sie da und machen was und
viele Flipcharts,
und dann, viele Flipcharts und dann sind sie wieder weg und dann kommen sie aber wieder, weil ohne sie geht's nicht. Und eigentlich ist das Gegenteil ziemlich cool, wenn es nämlich gelingt, dass man mit möglichst wenig, also mit möglichst wenig Aufwand und wenig Getue viel Impact erreicht. Und wenn ich habe hinterher halt mal drüber nachgedacht, wir haben ja ab und zu noch, waren ja noch im Austausch und ich habe gehört, wie es läuft und bin ganz begeistert, weil ich glaube, das war ein gutes Beispiel von minimalinvasiven. Wir haben Gespräche ja vorher geführt, wir haben gemeinsam diese Klausur gestaltet und dann seid ihr losgestartet und dann gab es nochmal so einen kleinen Aufschlag und jetzt läuft's. Und das ist toll und das ist auch etwas, wo ich denke, das wünsche ich vielen, also uns als Beratern und vielen, vielen Organisationen solche Erlebnisse, dass man wirklich einen guten zeitlichen Moment erwischt, wo es ein Need gibt, wo es einen Bedarf gibt, wo es einen Grund gibt, warum man das macht, der auch geteilt wird, wo man dann wirklich auch den Schraubenzieher ansetzt und sagt, so, und da gehen wir jetzt dran und da wollen wir uns wirklich was trauen und auch was verändern, probieren es aus, tun das, Naja, und dann wird es zum Selbstläufer. Ja? Also dann entwickelt sich das. Und als Berater muss man nicht kommen und 15.000 Slides zeigen, wie es denn geht, sondern ja, es bleibt einfach minimalinvasiv. Und das finde ich etwas, das steckt für mich viel drin. Und gleichzeitig zeigt das auch nochmal so ein bisschen den Unterschied zwischen Prozessberatung und Fachberatung. Weil bei der Fachberatung ist natürlich notwendig, dass auch inhaltliche Expertise kommt. Das ist einfach ein anderes Feld. Aber in dem Feld, in dem ich unterwegs bin, ist das Minimalinvasive was Tolles und ein Zeichen einfach dafür, dass ja eine Organisation sich einfach aufgemacht hat und was bewegt hat mit einem kleinen Anstoß.
Ja, ja, na danke, dass wir jetzt das positive Beispiel waren. Das war wirklich nicht so geplant, aber das freut uns natürlich. Also wir können es wirklich nur zurückgeben. Es hat uns, glaube ich, auch wirklich nicht nur Spaß gemacht und was Neues irgendwie beigebracht, sondern wir haben uns wirklich besser aufgestellt. Also ich hoffe, es sehen alle so, aber ich hab so den Eindruck.
Ja.
Sehr gut, du sagst auch ja. Na ja, gut, dann vielleicht ganz zum Abschluss. Wer kann dich kontaktieren? Wer kontaktiert dich üblicherweise? Sind das dann Führungskräfte, Entwicklungspersonen im Unternehmen, Geschäftsführer? Also um da gleich ein bisschen Werbung zu machen. Wer kann dich denn kontaktieren, wenn so eine Beratung notwendig ist?
Offen für alle natürlich. Aber ja, das sind häufig Geschäftsführer oder eben HR-Menschen, die zu mir, zu uns kommen. Entscheidungsträger. Ja. Im Einzelcoaching haben wir auch Führungskräfte, oft gerade Führungskräfte, die auch gerade einen Entwicklungsschritt gehen oder gegangen sind. Also da tauchen nämlich oftmals Fragen auf, wenn ich von einem Team plötzlich einen ganzen Bereich oder eine Abteilung führe. Das bringt Herausforderungen mit sich. Aber ja, für diese größeren Prozesse, Strategie, Change, solche Themen sind es oft ja wirklich Entscheidungsträger, die was vorhaben.
Ja, gut. Also wenn Sie was vorhaben, dann melden Sie sich bei Friederike Machimer. Und wir sind eigentlich auch schon am Ende unseres Interviews. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast im heißen Sommer. Und wir werden uns sicher wieder hören.
Sehr gerne. Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Damit sind wir wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Es hat uns sehr gefreut, dass Sie wieder mit dabei waren und wir hoffen, Sie konnten ein paar neue spannende Erkenntnisse mitnehmen. Die nächste Folge wird ebenfalls wieder eine Sommerfolge und wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten.
Falls Sie Fragen haben, die wir auch in unsere Schale werfen sollen oder wenn Sie ein bestimmtes Thema für eine der kommenden Folgen sich konkret wünschen, schreiben Sie uns gerne an podcast@koerber-riesack.at. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Abos unseres Podcasts und Likes.
Bis zur nächsten Folge von Legal Leading.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.